ist eigentlich eine Situation, die uns allen nicht so gut gefällt. Vielleicht kann ich an der Stelle auch gerade eine kurze Info loswerden. Nachdem wir in den letzten Jahren da so gut wie, ja, wenig kann man sagen, investiert. Oh, Entschuldigung. Weil wir haben in den letzten Jahren so gut wie nichts investiert, sehr, sehr wenig zumindest, in Technik. Und nachdem wir hier diese Situation so haben und sehen auch durch die Erfordernisse der letzten 2 Jahre, die sich verändert haben, dass wir da was ändern müssen, werden wir jetzt mal ein bisschen grundlegend was tun und haben beschlossen, dass wir da auch einen 4-stelligen Betrag für in die Hand nehmen. Nur zum Ankündigen, das wird hier vielleicht in Kürze anders aussehen. Ruben, hast du den...
Ja, Entschuldigung.
Ja, habe ich. Jetzt funktioniert alles. Und wir können starten. Also, ich habe mich ja vorhin gefreut über deinen Einstieg, über die gute Frage, die du gestellt hast. Stets an meiner Seite. Ist das eine Frage? Das war eine Frage an uns alle. Was war in der letzten Woche? War der Herr stets an unserer Seite? Wenn wir den Daniel fragen würden, was würde der wohl antworten dazu? Jede Sekunde, oder? Der würde sagen, jede Sekunde. Also, nachdem wir im Kapitel 8 wiederholt das Kommen und das Gehen der Weltherrscher im letzten Jahrtausend vor der Geburt Christi gesehen haben, wenden wir uns im 9. Kapitel zunächst wieder dem Volk Israel zu. Dem Volk des Bundes mit Gott. Und dieses Kapitel besteht im Wesentlichen aus 2 Abschnitten. Einmal einem Gebet Daniels und der unmittelbaren Antwort Gottes durch den Engel Gabriel mit vielen Prophezeiungen. We read Daniel 9, Chapter 9, Morteza. Chapter 9, you have got. Und da möchte ich jetzt schon mal zunächst aus dem ersten Vers lesen, die ersten beiden Verse. Im ersten Jahr, nachdem der Meder Darius, der Sohn des Ahasveros, über das Reich der Chaldäer zum König eingesetzt worden war, in seinem ersten Regierungsjahr forschte ich, Daniel, in den Schriftrollen nach der Zahl der Jahre, die Jerusalem nach dem Wort Jahwes an den Propheten Jeremia in Trümmern liegen sollte. Es waren 70. Darius, der Meder, hatte kurz zuvor den Babylonier Belshazzar abgelöst. Die Weltmacht der Meder und Perser hatte übernommen. Und damit waren 70 Jahre Weltreich Babylonien Geschichte. Vielleicht hatte Daniel das irgendwie inspiriert, irgendwie daran erinnert, nach der Dauer des Exils zu fragen. Er forschte also beim Propheten Daniel. Forschte beim Propheten Jeremia, natürlich. Gut. Natürlich forscht er beim Propheten Jeremia. Wie lange das Exil dauern sollte. Und in Jeremia 25 zum Beispiel, das ist eine der Stellen, es gibt mehrere andere, im 11. und 12. Vers, da steht eben diese 70 Jahre und er erkennt, das kann nicht mehr lange dauern. Was findet er dort? Er findet im Jeremia 25, Vers 8, da liest er, darum spricht Jahwe,
Jeremiah 25, Vers 8,
darum spricht Jahwe, der Allmächtige, weil ihr nicht auf meine Worte gehört habt, passt auf. Darum hole ich alle Völker des Nordens herbei, spricht Jahwe, auch meinen Diener Nebukadnezar, den König von Babylon. Ich lasse sie über dieses Land und meine Bewohner herfallen, wie auch über die Nachbarvölker ringsum. Ich vollstrecke den Bann an ihnen und mache sie zu einem Trümmerfeld, ein Bild des Grauens und der Verachtung. Das ganze Land wird zu einem wüsten Trümmerfeld und all diese Völker, steht dann, geht im Vers 11 weiter, und all diese Völker werden 70 Jahre lang dem König von Babylon unterworfen sein. Wenn dann die 70 Jahre um sind, werde ich dem König von Babylon und sein Volk zur Rechenschaft ziehen und ebenso das Land der Chaldäer. Ich mache es für immer zu einer Wüste. Also, dass ich Aha gesagt habe, das stand nicht da drin, das habe ich als Kommentar quasi dazu gesagt. Mein Diener Nebukadnezar, sagt Jahwe. Interessant, oder? Interessant, was Jahwe da sagt. Wie auch bei Daniel hier in Jeremia auch ein Hinweis darauf, dass Weltherrscher wie Nebukadnezar oder auch Kyros nicht nur das machen können, was Gott zulässt. Nur das, was er ihnen befiehlt. Aktuelle Frage. Wie denken wir da über Putin? Ich denke, Daniel kannte sich sehr gut im Gesetz Moses und den Schriften der Propheten aus. Schon seit Beginn der Wegführung und durch sein ganzes Leben hindurch, das ist ja offensichtlich, war es ihm überaus wichtig, nach Gottes Geboten zu leben. Das hat ihn in manche brenzlige Situationen gebracht, aber Daniel war standhaft. Und Gott hatte ihn jedes Mal bewahrt. So viel zu der Frage. Gott hatte ihn jedes Mal bewahrt. Er hielt an Gott fest, auch wenn er deswegen bedroht wurde. Und wir erinnern uns, er musste sogar um sein Leben fürchten. Kapitel 6, als man ihm die Falle stellte und er dann anschließend in die Löwengrube geworfen wurde. Welche Priorität räumen wir unserem Herrn und Gott im Leben ein? Machen wir das so wie Daniel? Stand er uns bisher nicht auch immer bei? Ich wusste nicht, dass das heute kommt. Was tun wir, wenn wir vor schwierigen Situationen stehen? Entscheiden wir dann vielleicht lieber pragmatisch? Wenn Daniel immer pragmatisch entschieden hätte, wo wäre er gelandet? Nun, der Daniel hat eine Erkenntnis aus diesem Buch Jeremia. Und was macht er nun mit der Erkenntnis? Ja, die Erkenntnis ist doch ermutigend, oder? Ist doch klar. Da muss man feiern, oder? So Grillparty oder sowas. Ne? Daniel ist offenbar nicht nach Feiern zumute. Vers 9, Kapitel 9, Vers 3. Chapter 9, Vers 3. Ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu ihm zu beten und ihn anzuflehen. Dabei fastete ich, hatte den Trauersarg angezogen und saß in der Asche. Also hat nichts mit Feiern zu tun, oder? Es ist für ihn im Gegenteil ein Grund zur Trauer. Aber was ist der Grund? Ja, wie, was Gott zusagt, das trifft doch ein. Das braucht man doch nur abzuwarten. Kann man doch die Füße hochlegen. Nein, Daniel erinnert sich auch an den Grund für die Wegführung. Der war nämlich auch im Buch Jeremia beschrieben und er war daran erinnert worden, zum Beispiel im Kapitel 25, Vers 7, da steht,
Aber ihr habt ja nicht auf mich gehört, sagt Yahweh, sondern ihr habt mich mit euren Machwerken gereizt und dabei selbst ins Unglück gestürzt. Machwerke, das war eine Umschreibung für Götzendienst. Israel und Juda waren unter anderem wegen ihrem Götzendienst in diese Lage gekommen. Sie hatten nicht die Warnungen der Propheten wie Jeremia beachtet und das machte Daniel sein Herz sehr schwer. Hier nochmal eine kurze Folie mit dem Zeitstrahl. 605 war die Belagerung und die Wegführung von Daniel vor Christus und es ging, diese 70 Jahre werden gerechnet bis zum Jahr 535 vor Christus, als die Tempelfundamente in Jerusalem wieder neu gelegt wurden. Aber wir waren dabei, was dem Daniel sein Herz schwer macht. Im Vers 4 geht es weiter. Ich betete zu Gott, zu Yahweh, meinem Gott, und bekannte: Ach Herr, du großer und furchterregender Gott, in unerschütterlicher Treue stehst du zu deinem Bund mit denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Doch wir haben gesündigt und wir haben uns an dir vergangen und gottlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt, sind abgewichen von deinem Gebot und Gesetz. Wir haben auch nicht auf die Warnungen deiner Propheten gehört, die in deinem Auftrag zu unseren Königen, Fürsten und Vätern und zu dem ganzen Volk geredet haben. Du, Herr, bist im Recht, ist sein Fazit. Du, Herr, bist im Recht und wir stehen heute beschämt vor dir, wie alle die Männer von Juda und die Bewohner von Jerusalem und alle Israeliten, ob sie in der Nähe oder in der Ferne sind, alle, die du wegen ihres Treuebruchs vertrieben hast, unter die Völker zerstreut hast. Yahweh, es muss uns die Schamröte ins Gesicht treiben, unseren Königen, Fürsten und Vätern, weil wir alle gegen dich gesündigt haben. Doch beim Herrn, unserem Gott, ist Erbarmen und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Wir haben nicht auf die Stimme von Yahweh, unserem Gott, gehört. Wir haben seine Befehle nicht befolgt, die er uns durch seine Diener vorgelegt hat. Durch die Propheten ganz Israel hat Ganz Israel hat deine Weisungen missachtet und deine Worte in den Wind geschlagen. Und so hat uns der Fluch getroffen, mit dem im Gesetz deines Dieners Mose jeder bedroht wird, der gegen dich sündigt. Er kannte auch das Gesetz Mose. Er kannte die Bücher Mose und er wusste, was dort geschrieben war. Daniel betet zu Gott und schüttet sein ganzes beschwertes Herz vor ihm aus. Er stellt fest, dass Gott seinen Bund mit Israel machte, einen Bund mit Israel machte, an dem er unerschütterlich festhielt, auch wenn Israel untreu war. Gott ist treu, aber sein Volk. Er stellt aber auch fest, doch bei Gott ist Erbarmen und Vergebung. Er stellt mehrfach fest, dass bei seinem Volk Sünde, Gottlosigkeit, Auflehnung gegen Gott, Missachtung vorliegt. Sein Fazit war, du bist im Recht. Er stellte sich darunter. Wir Menschen versuchen oft zuerst einmal die Schuld bei anderen zu suchen, unser Fehlverhalten auf die Umstände zu schieben, die Verantwortung abzuwimmeln, oder wir verweisen auf Unkenntnis mit dem allbekannten Satz, ich habe nichts gemacht. Alle, die Kinder haben, wissen genau, wo ich von spreche. Was zählte das bei Gott, bei unserem Herrn? Aber warum macht Daniel das überhaupt? Der hatte doch eigentlich gar keinen Grund. Er selbst hatte sich doch nichts, das alles zumindest nicht vorzuwerfen, oder? Und seit früher Jugend legt er sehr großen Wert auf regelmäßiges Gebetsleben und sein ganzer Lebenslauf ist geprägt durch die Verbindung mit Gott. Wir haben das an mehreren Stellen bereits gelesen und ich denke, ihr könnt es nachvollziehen. In den weiteren Versen bescheinigt ihm der Engel Gabriel: Du genießt hohes Ansehen bei Gott. Warum nimmt er das also alles auf sich? Er sieht sich als Teil dieses Volkes und leidet ebenso unter der Situation wie sie alle. Er war ja schließlich auch mit weggeführt worden. Vielmehr noch, aber er sieht auch, dass die Zerstörung Jerusalems und des Tempels die Ehre Gottes beeinträchtigt. Er sieht also über die materiellen Schäden weit hinaus. Und er sieht auch, dass die Nachbarvölker sagen können: Ha, ihr Gott hat sie im Stich gelassen. Er konnte ihnen nicht helfen. Sieh mal Jerusalem, alles zerstört, keine Mauer mehr. Ist das heute anders? Ich habe mich gefragt an der Stelle, wie verhält sich unser Volk Gott gegenüber? Neues Heidentum ist ein Begriff mit weitreichendem Wahrheitsgehalt. Die Juden im ersten Jahrhundert bringen zum Ausdruck: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, wie in dem Gleichnis von den drei Knechten, denen der Herr ein Talent anvertraut. Oder auch: Kreuzige ihn, ist eine Aussage vor Pilatus. Wir beten ja für unsere Regierung. Wir beten, dass sie weise Entscheidungen trifft. Und das ist ja auch gut so. Dazu sind wir ja auch aufgerufen. Aber haben wir schon mal, so wie Daniel, auch für unser Volk gebetet? Auch da trifft doch die ganze Liste zu, die Daniel aufgezählt hat. Unser Volk ist zwar nicht physisch weggeführt, aber es hat sich genauso von Gott abgewandt. Man könnte sagen, weggeführt durch allerlei Philosophien und Götzen. Daniel wechselt zwischendurch von der direkten Anrede Gottes quasi in ein Selbstgespräch. Wenn er alleine war, ist ein Selbstgespräch. Ansonsten vielleicht hat er sich mit jemandem ausgetauscht. Hier heißt es nicht: Gott, du hast, so wie die Verse vorher, sondern: Gott hat. So als wenn er mit sich selber spricht. In den Versen 12 bis 14 wird das besonders deutlich. Gott hat seine Drohungen wahrgemacht, die er gegen uns ausgesprochen hatte und gegen die, die uns regierten. Er werde so schweres Unheil über uns bringen, dass es auf der ganzen Welt seinesgleichen sucht, wie es jetzt in Jerusalem geschehen ist. Im Gesetz des Mose stand schon alles geschrieben, was nun als Unheil über uns gekommen ist. Und wir haben Jahweh, unseren Gott, nicht zur Gnade bewegt, indem wir von unserer Sünde umgekehrt wären und uns nach deiner Wahrheit gerichtet hätten. So hat Jahweh das Unheil absichtlich über uns hereinbrechen lassen. Denn Jahweh, unser Gott, ist gerecht in allem, was er tut. Aber wir haben nicht auf ihn gehört. Die nächsten Verse beginnen mit: Aber du, Herr. Und Daniel erinnert an Gottes Geschichte mit seinem Volk und seine Gerechtigkeit. Vers 15, da geht es weiter mit: Aber du, Herr, unser Gott, bist es doch, der sein Volk aus Ägypten geführt und sich dadurch bis heute einen Namen gemacht hat. Ja, wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Herr, lass doch nach all den Beweisen deiner Gerechtigkeit deinen grimmigen Zorn nicht länger über deiner Stadt Jerusalem und dem Berg deines Heiligtums wüten. Denn wegen unserer Sünden und der Schuld unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Gespött aller Nachbarn geworden. Hier ist die Aussage wortwörtlich, was er fürchtet und was er sieht. Er zeigt also, dass sein Gebet und seine Absicht keine eigenen Zwecke verfolgt. Er bittet nicht aus eigenem Interesse. Er erbittet nicht die Heimkehr nach Hause. Er hatte Jerusalem, den Berg Zion und damit den Tempel und die Ehre Gottes im Blick. Jerusalem und der Tempel waren allen Nachbarvölkern als Sitz des Allmächtigen Gottes und Zentrum seiner Anbetung bekannt. Nun, da alles zerstört war und Anbetung und Opfer unmöglich waren, konnten die Nachbarvölker spotten. Und das hieß, Gott zu verunehren. Das machte Daniel zu schaffen. Und deshalb überwindet er sich und er bittet mutig, er fasst sich ein Herz. Das, was er vorher ausgeschüttet hat, das fasst er sich. Er ist mutig und bittet Gott, diesem Mangel abzuhelfen. 9, Vers 17, Vers 17. Unser Gott, höre doch jetzt auf das Flehen deines Dieners und lass dein Gesicht wieder leuchten über deinem verwüsteten Heiligtum. Nicht, weil ich das gerne will, sondern um deinetwillen, Herr. Mein Gott, neige doch dein Ohr und höre, öffne deine Augen und schau dir die Verwüstung an und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Nicht im Vertrauen auf unsere Gerechtigkeit bringen wir unser Flehen vor dich, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Höre, Herr, vergib. Herr, zögere nicht und greif ein. Lass uns nicht länger warten. Tu es um deinetwillen. Mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk sind doch nach deinem Namen genannt. Ein ganz eindringliches Gebet, eine ganz eindringliche Bitte. Und er macht ganz deutlich, Herr, stell deine Ehre heute wieder her. Nicht für mich, nicht für die Juden, um deinetwillen. Und jetzt beruft er sich angesichts der Liste von Übertretungen auf die einzige Möglichkeit, die er hat, auf Gottes Erbarmen. Und Daniel zweifelt nicht daran. Er rechnet mit Gottes Reaktion. Er ist ganz sicher. Er kennt die Aussagen und Versprechen des lebendigen Gottes. Und er vertraut darauf, dass das, was er in Jeremia gelesen hat, Tatsachen sind. Was macht das mit uns? Wenn wir das lesen und hören, sehen wir das aus der Ecke, oh, schön, dass Daniel das so sieht, dass er sich so dafür einsetzt, Hut ab. Oder fragen wir uns, welches Vorbild zur Nachahmung uns Daniel damit aufgibt. Diese Verse, die wir gerade noch gelesen haben, sind aus meiner Sicht ein gutes Beispiel dafür, für die Aussage, das Gebet eines Gerechten vermag viel, im Jakobus 5. Daniel war so ein Gerechter. Noch ehe sie rufen, werde ich hören. Das steht im Jesaja 65. Die nächsten Verse sind gefüllt mit Wertschätzung Gottes für Daniel und seine Bitten. Ich habe mich gefragt, würde der Engel das dir und mir gegenüber auch so ausdrücken? Auf jeden Fall wünschenswert. Nun, Gabriel, der Engel Gabriel bringt Gottes Antwort. 9, Vers 20, Vers 20. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein demütigendes Gebet für Gottes heiligen Berg vor Jahwe, meinen Gott, brachte, während ich also noch beim Beten war, erreichte mich wie im raschen Flug der Mann Gabriel, den ich vorher in der Vision gesehen hatte. Es war zu der Zeit des Abendopfers, etwa nachmittags um 3. Er öffnete mir das Verständnis. Daniel, sagte er, ich bin jetzt losgezogen, um dir klare Einsicht zu geben. Schon zu Beginn deines Gebets erging ein Wort Gottes. So bin ich nun gekommen, es dir mitzuteilen, denn du genießt hohes Ansehen. Gib Acht auf das, was ich dir zu sagen habe, damit du die Vision verstehst. Und Und jetzt hört Daniel von Gabriel eine Erklärung, die nicht nur das Ende des Exils betreffen, sondern auch die Geschehnisse, die Jahrhunderte entfernt in der Zukunft liegen. Im Kapitel 9, Vers 24, Verse 24, da steht, 70 Jahrwochen müssen vergehen, bis der Frevel zum Abschluss gebracht. Das ist hier jetzt die Antwort von Gabriel. Und auf, bis der Frevel zum Abschluss gebracht, die Macht der Sünde gebrochen und die Schuld gesühnt ist, bis eine ewige Gerechtigkeit herbeigeführt, die Prophetie endgültig bestätigt und der Höchstheilige gesalbt ist. Wir müssen an dieser Stelle kurz etwas zu dem Begriff Jahrwoche sagen. Die Juden dachten ja in Siebener-Schritten. Also eine Woche mit sieben Tagen, das ist uns heute auch noch geläufig, aber auch der Abschnitt zwischen Ostern und Pfingsten mit siebenmal sieben Tagen, alle sieben Jahre, gab es einen Schuldenerlass im Sabbatjahr. Und nach der Dauer von siebenmal sieben Jahren kam ein Jubeljahr, ein Jahr der Freiheit. Jeder bekam sein verkauftes Eigentum zurück, und wenn sich jemand als Knecht verkauft hatte, der war danach wieder frei. 70 Jahre dauerte das Exil, also die Zahl 7 ist eine ganz besondere und die kommt sehr häufig vor, die Zahl der Vollkommenheit. 70 Jahre dauerte das Exil. Der Grund dafür war, einmal, wir haben vorhin schon gesagt, der Götzendienst, und zweitens auch die versäumten Sabbatjahre. Dieser Schuldenerlass, das hatten die in der Vergangenheit nicht beachtet. Und sie hatten es versäumt. Und jetzt muss ich auch euch bitten, aufmerksam zu sein, weil das mit den Jahrwochen ist eine Sache, die relativ komplex ist. Eine Jahrwoche, wörtlich heißt das eine Siebenheit. Also eine Jahrwoche ist eine Siebenheit, ist nicht gemeint, dass eine Sieben-Tage-Woche ist, sondern es ist wohl gemeint, dass ein Abschnitt von sieben Jahren betrifft. Sieben Jahre, 70 Jahrwochen bedeutet also, wer ist gut im Rechnen, 490 Jahre. Im Vers 25, Verse 25, sagt der Gabriel, du musst Folgendes wissen und verstehen. Und das ist was, was da jetzt kommt, das ist schon recht komplex. Und ich habe ziemlich Zeit genommen, um mich da reinzudenken, gebe aber zu, das ist nicht wirklich ganz einfach. Ich habe es versucht, jetzt trotzdem so ein bisschen darzustellen, dass es nachvollziehbar wird, aber es werden sicherlich Fragen offen bleiben. Er sagt also, Daniel, du musst Folgendes wissen und verstehen. Vom Erlass des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, vergehen sieben Jahrwochen. Das ist der erste Abschnitt, den er da anspricht. Dann kommt der zweite Abschnitt. 62 Jahrwochen lang wird es dann als wiederaufgebaute und befestigte Stadt bestehen bleiben, auch wenn es schwere Zeiten erleben muss. Aber nach den 62 Jahrwochen wird ein Gesalbter die Todesstrafe erleiden und keine Hilfe finden. Dann wird das Volk eines kommenden Fürsten die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das wird wie eine Überflutung sein und bis zum Ende wird es Krieg und Verwüstung geben, wie es Gott beschlossen hat. Für eine Jahrwoche, das kommt jetzt als dritter Abschnitt, für eine Jahrwoche wird der Fürst einen starken Bund machen mit den vielen, doch in der Mitte der Jahrwoche wird er die Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Dazu wird er das Heiligtum verwüsten, indem er ein Gräuelbild dort aufstellt, und schließlich wird die beschlossene Vernichtung auch ihn selbst treffen. Wir müssen das jetzt so ein bisschen versuchen auszueinzeln. Es gibt also drei Abschnitte. Das eine war die sieben Jahrwochen vorneweg, dann die 62 Jahrwochen mittendrin und danach nochmal eine Jahrwoche mit sieben Jahren, wenn wir von diesem von dieser Teilung ausgehen. Also auf diesem Zeitstrahl, in diesen drei Abschnitten, da blicken wir zum großen Teil auf die Vergangenheit zurück. Aber es gibt uns auch einen kleinen Einblick in die Zukunft, in die Zeit des Endes. Wir hatten den Begriff schon mal, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Vers 24 macht wohl einerseits Voraussagen in Bezug auf Israel und die Geburt des Messias. Andererseits, also des Messias, das ist der Gesalbte von Vers 26, das ist ein anderer als der in Vers 25 erwähnt wird. Andererseits auch in Bezug auf Drangsalszeit, Antichrist und das zweite Kommen des Herrn. Ich habe versucht, mit Hilfe verschiedener Ausleger einen Überblick über diese Angaben von 7 plus 62 plus einer Jahrwoche zu gewinnen. Aber wie gesagt, es ist eine komplexe Prophezeiung und es gibt auch unterschiedliche Sichtweisen dazu. Was man auch wissen muss, dass es einen jüdischen und einen gregorianischen Kalender gibt. Der jüdische Kalender, hier ist es zu sehen, oder? Sieht man es? Schlecht? Ist zu klein vielleicht, ja. Also der jüdische Kalender ist in 360, ist ein Mondjahr, 360 Tage pro Jahr aufgeteilt, während der gregorianische Kalender ein Sonnenjahr mit 365 Tagen zählt. Aber es würde jetzt zu weit führen, das genau auszueinzeln. Aber auch ohne tief einzutauchen, können wir erkennen, dass Gott Weltgeschichte schreibt. Einerseits, die bereits in Erfüllung ging, und andererseits auf das Zukünftige bezogen ist und ebenso in Erfüllung gehen wird. Wir haben also hier so einen Zeitstrahl, wo ich eben von diesen 7 Jahren ausgegangen bin, 7 Jahrwochen, 49 Jahre, 7 Jahrwochen der 70 Jahrwochen fanden statt zwischen, wie es beschrieben ist, einem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems und einem Gesalbten, der kommen wird. Danach die 62 Jahrwochen, also 434 Jahre, schließen sich an, bis ein Gesalbter die Todesstrafe erleidet. Das sind so ein paar markante Punkte darin, die am besten zu unserem Herrn Jesus Christus passen, zur Kreuzigung des Messias, der den stellvertretenden Tod für uns, für die Sünde jedes einzelnen Menschen, für die Rebellion gegen Gott erlitten hat. Und alles, was wir in der Bibel lesen, von vorne bis hinten, führt auf dieses Ereignis vom Kreuzestod und Auferstehung hin. Und wir können sicherlich sagen, dass das das zentrale Anliegen Gottes in der ganzen Bibel ist. Des Gottes, der alles geschaffen hat. Von hier aus, also von diesem Ereignis der Kreuzigung, kann man sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft hin orientieren. Das habe ich mal so versucht. Man kann die ersten Jahrwochen, also wir gehen von diesen 7 Jahren Abschnitten aus, ab dem Jahr 587 vor Christus zählen. 587 vor Christus, Jerusalem wird erobert und eingenommen. Und es ist das Jahr, wo Jeremia Prophezeiungen aufschreibt. Und zwar Prophezeiungen, die aussagen, dass Gott das Geschick Jakobs wieder wenden wird. Also das Geschick Jakobs war in dem Moment, es gab schon eine ganze Reihe von Juden, die von 605 an nach Babylonien weggeführt worden sind. Und 587, 86 kam dann der nächste Schwung. Und das wollte Gott wieder wenden. Das hat er schon durch Jeremia vorher sagen lassen. Und er wird die Stadt auf ihrem Hügel wieder erbauen. Also es ist eine Vorhersage, die vorher schon bestanden hat, bevor das überhaupt zerstört wurde. Also wir fangen an, von 587 vor Christus an zu zählen. Und dann ist die Tatsache, dass 49 Jahre später Kyros der Erste, der persische König, die Macht übernimmt und er wird tatsächlich auch als Gesalbter Gottes bezeichnet. Das können wir nachlesen in Jesaja 45, ab Vers 1. Da steht explizit drin, er ist als Gesalbter Gottes bezeichnet. Das passt natürlich dann zu unserem Vers 25. Es gibt aber auch eine andere Sichtweise. So, hier, das ist dann in der Folge die Sichtweise, dass hier von 587 der erste Abschnitt ist, bis dahin 49 Jahre. Dazwischen ist eine Zeit und von 441 ab bis 7 vor Christus zur Geburt des Messias wird ein zweiter Abschnitt von 62 Jahrwochen gesehen. Und der letzte Abschnitt, eine Jahrwoche, findet sich teilweise in der Zeit hier bis zur Zerstörung des Tempels, aber auch parallel dazu auf die Zukunft bezogen, auf die Zeit des Endes, die noch kommen wird. Wir hatten das letztes Mal schon, oder ich glaube, ja, letztes Mal war es, schon mal festgestellt, dass es manche Aussagen gibt, die teilweise zur Gegenwart passen oder zur Vergangenheit und gleichzeitig aber auch sozusagen eine Vorschattung sind auf Ereignisse, die in der Zukunft liegen. Also dieses Jahr 444 wird von manchen anderen gesehen als Beginn dieser sieben Jahrwochen, weil 444, da gab es diesen Erlass von Artaxerxes, dass dem Nehemia erlaubt wurde, er dürfte die Stadt wieder aufbauen. Bis dahin war es ja nur der Tempel gewesen. Und das macht natürlich einen Unterschied. Hier in diesem Vers 24, da stand, bis Jerusalem wieder aufgebaut wird. Also hier wird 444 als Beginn der sieben Jahrwochen angesehen. Ende der sieben Jahrwoche war Jerusalem wieder aufgebaut und von da an fing die Zeit an, dass Jerusalem 434 Jahre bestehen sollte. Ich wollte den da drücken. Bis zu dem Zeitpunkt. Und da kommen wir dann in 33 nach Christus, als der Messias gekreuzigt wird, ist auch eine Aussage, die wir in diesem Aussagen vom Gabriel wiederfinden. 70 wird der Tempel zerstört und das ist die Zeit mit dem Fragezeichen, wo wir bisher nicht wissen, wann sie beginnt und wie sie verläuft. Das ist die Zeit, wo der Antichrist auftritt und wo aber auch Aussagen zutreffen, dass der Antichrist eben das Volk Israel drangsaliert und wie er mit ihm umgeht, da ist auch mal eine Aussage, wir hatten das schon mal irgendwie kurz gestreift in Offenbarung, wo eben auch von diesen sieben Jahren die Rede ist, die nach der Hälfte der Zeit, wo der Antichrist sich nach der Hälfte der Zeit vorher einen Bund macht mit den vielen, mit dem Volk Israel, nach der Hälfte der Zeit aber von dem Bund abwendet und dann eine große Drangsal stattfindet. Und wo dann auch dieses Scheusal der Verwüstung auftaucht. Je nach Sicht wird das Volk des kommenden Fürsten in Vers 26 mit dem römischen Invasoren unter Titus identifiziert. Das ist jetzt mal die Parallelsichtweise auf die Vergangenheit. Titus hat ja die Stadt und auch den Tempel zerstört. Titus wurde nachher römischer Kaiser. Er war zu der Zeit, wo er den Tempel zerstört hat, römischer Feldherr in Jerusalem. Und wurde später zum Kaiser berufen in Rom. Gleichzeitig wird es aber auch auf die Endzeit projiziert. Und als er den Tempel hat zerstören lassen, da hörten natürlich auch gleichzeitig die Schlachtopfer auf oder die Opfer überhaupt. Und so etwas wird vermutet, dass es auch in der Zukunft passiert, wenn nämlich der dritte Tempel existiert, dass auch dann Schlachtopfer stattfinden und dass die dann durch den Antichristen abgebrochen werden. Ja, wir müssen uns ein bisschen dazu halten. Auch während der Zeit des Endes wird Israel leiden. Der Antichrist wird das Heiligtum, den dritten Tempel verwüsten und ein Grollbild aufstellen. Und die Beschreibung in Vers 27 deckt sich auch mit vielen Aussagen der Offenbarung, was diese Zeit betrifft. Wir können jetzt nicht die Offenbarung noch aufschlagen, aber es ist gut, wenn ihr das zu Hause mal schaut, dass ihr auch die Offenbarung parallel dazu nehmt. Vielleicht kommen wir später im Daniel, in den folgenden Kapiteln, da nochmal drauf zu sprechen. Wenn wir nun beim Lesen oder beim Zuhören etwas außer Atem gekommen sind, das ist ja was, wo man auch ziemlich konzentriert sein muss, müssen wir nochmal auf den letzten Satz zu sprechen kommen. Müssen wir den letzten Satz im Vers 27 nochmal lesen. Und dann können wir aufatmen. Hier steht, schließlich wird die beschlossene Vernichtung auch ihn selbst treffen. Also ist was, was uns doch Mut macht, auch bei all den düsteren Aussagen, die sonst da zu lesen sind. Und ich habe mir überlegt, wir können nicht nur aufatmen, wir können uns auch Daniel zum Vorbild nehmen, wie wir das ja schon öfters uns vorgenommen haben, besonders in den Lebenslagen, die wir nicht selber überschauen können. Und da gibt es, glaube ich, immer wieder und immer viel. Und wenn wir uns mal überlegen, was für Vorbild der Daniel uns geben will, er ist uns Vorbild in seiner Demut, er ist uns Vorbild in seiner Loyalität, in seiner Standhaftigkeit, in seiner Bibelkenntnis, in seiner Gebetstreue, in seiner Gottesbeziehung. Und wenn wir uns eins davon aussuchen, dann können wir uns darauf konzentrieren, das nachzuahmen. Und das wünsche ich euch und uns als Gemeinde, als Geschwister, dass wir da erfolgreich sind. Unser Herr wird uns dabei helfen.